Ja, ihr lieben Geschwister, wir sind in 1. Timotheus 6 angekommen. Ja, also, ich habe den heutigen Text folgendermaßen überschrieben: gesunde Lehre. Okay, das. Also, gesund habe ich, ich wollte das richtig groß schreiben, aber hier ist jetzt ein anderer Schriftsatz, glaube ich, genommen und dann ist dann das getrennt. Also, so trennt man nicht gesund. Ja, dabei bei diesem Abschnitt war mir ja besonders der Vers 3 als Grundlage zum Thema gewesen. Und den lesen wir ja auch gleich. Im vorherigen Text, also vor Kapitel 6, ging es um den guten Umgang innerhalb der Gemeinde. Und heute geht es noch einmal um Grundsätzliches. Wie soll ein Jünger Jesu sein Leben führen? Worauf gilt es wirklich zu achten? Also bei euch und bei mir natürlich. Und was darf auf keinen Umständen einreißen? Also da müssen wir eben auch drauf achten. Liebe Geschwister, es geht um uns. Und ich lese den Text hier, Vers 1 bis 10. Wer die Bibel dabei hat, aufgeschlagen hat, der kann es auch sehen, ob das auch in seiner Bibel so oder so ähnlich steht. Da heißt es: Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Die sollst du lehren und dazu ermahnen, lieber Timotheus, also in Klammer. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die gesunde Lehre. Da geht es einmal darum, was ist überhaupt die gesunde Lehre? Dass Menschen im Glauben gesund werden und dann auch erhalten bleiben. Also es geht darum, wie ist diese Lehre, wie wirkt sie in meinem Leben, wie kann ich als gesunder Christ weiter gesund leben? Und dies schauen wir im ganzen Brief nochmal an. Und hier geht es dann noch um 5 weitere Punkte, die mit der gesunden Lehre unbedingt in Verbindung stehen. Sie ist in der Praxis umzusetzen. Da geht es hier um diese Knechte auch, die besonders hier mal erwähnt werden. Dann, sie ist göttlich, denn sie kommt von dem Herrn Jesus selbst. Sie ist eine christliche Normalität, denn sie entspricht der Gottesfurcht. Ja. Sie warnt aber auch vor falschen Christen. Und die gesunde Lehre zeigt den rechten Umgang. Sie zeigt, worauf es wirklich ankommt, was wichtig ist. Wer die gesunde Lehre verinnerlicht hat, der lebt in einer gesunden Ehrfurcht vor Gott. Und schauen wir uns erst einmal die gesunde Lehre an. Und Paulus macht diese gleich im ersten Kapitel deutlich. Da lesen wir schon gleich in Vers 3 im ersten Kapitel. Ich habe dich ja, so sagt Paulus, bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Glaubens aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also die gesunde Lehre dient nicht zum Streit. Also wenn du in eine Gemeinde kommst, die ständig über Lehren streitet, dann, dann musst du mal überlegen, ist da die gesunde Lehre so im Mittelpunkt? Also die gesunde Lehre führt zur Liebe. Ja? Christen sollten durch diese gesunde Lehre eine göttliche Erbauung erleben. Ja, Christen müssen dadurch eine echte Hilfe für ihr Leben bekommen. Dabei ist die Folge dieses Glaubens, wie ich schon gesagt habe, Liebe. Ja, also was kommt am Ende dabei raus? Ja, merkst du da oder erkennst du das, dass da irgendwie auch Liebe rauskommt. Ja? Also wenn da nur die Lehre da ist und man merkt, da ist eigentlich Liebe weniger da, dann muss man überlegen, wie ist denn das mit der Lehre? Ja? Wie gesund ist sie denn? Sicher braucht es für den Glauben auch Wissen, denn man muss ja wissen, an was und an wen ich glaube. Das ist schon klar. Aber so wie wir hier sehen, ist Wissen zu wenig. Also Liebe ist, hat mir mal jemand gesagt, das Pluszeichen vor jeder Zahl oder vor jedem Tun. Wenn die Liebe fehlt, dann ist da, auch wenn du das noch so richtig denkst und meinst, Minus. Ja, es hilft nicht. So, wie es auch in 1. Korinther 13 heißt, und wenn du wenn du auch mit deinem Glauben quasi Berge versetzen könntest, und das ist ja dann das Echte, das ist das Richtige, ja, mit Berge durch Glauben versetzen, aber die Liebe nicht hättest, dann wäre das nichts. Dann wäre das tatsächlich nichts. Jo, weiter im gleichen Kapitel werden dann Menschen genannt, die von ihren Sünden her definiert werden. Also in Kapitel 1, jetzt in diesem ersten Timotheusbrief. Da springen wir gleich mal in den Vers 10. Da geht es hier um Unzüchtige, Kinderschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidig und was sonst. Und jetzt kommt's, der gesunden Lehre widerspricht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Hier wird der Begriff gesunde Lehre eben genannt und in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass man nicht in Sünde leben kann und dann noch die gesunde Lehre im Herzen trägt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das schließt sich gegenseitig sogar aus. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht auch mal in Sünde fallen kann. Jedoch kann er nicht darin leben und vielleicht sogar noch darin leben wollen. Ja? Also das bedeutet, es kommt ja auch darauf an, wie gehe ich in meinem persönlichen Leben mit Sünde und Schuld um. Ja, wenn ich sage, ja gut, ich bin jetzt da hineingefallen, ich muss wieder raus. Super, ja, super. Ja, bitte Gott, dass er dir hilft in deiner Not und Schwachheit. Wenn du sagst, ja, ich bin da irgendwie drin gefangen, ich weiß keine Möglichkeit, da rauszukommen, bitte Gott darum. Ja. Es ist gut, dass dieses Herz noch in diese Richtung schlägt, ich will raus. Ich will, dass du, mein Gott, eine Veränderung schaffst. Aber wenn du darin leben willst, sagst du, na klar, Jesus vergibt doch immer wieder. Ja. Das ist gefährlich. Das ist eine Not. Ja. Da musst du selbst überlegen, glaubst du wirklich an den wirklichen Christus, an den wirklichen Heiland oder hast dir selbst was gebastelt? Die gesunde Lehre wird auch hier noch mit dem Evangelium der Herrlichkeit gleichgesetzt. Es geht also um das Evangelium, die gute Botschaft. Aber die gute Botschaft von was denn? Was ist diese gute Botschaft? Und im gleichen Kapitel in Vers 15 steht: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir, sagt Paulus, an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Das heißt, die gesunde Lehre hat den Herrn Jesus im Mittelpunkt, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, um uns. Wie tief können Menschen in der Sünde verstrickt sein? Darum geht es dann auch hier, die der Herr Jesus noch erreichen kann. Wie tief? Na, so tief wie Paulus. Er, der Christenverfolger, der viele unschuldige Menschen in den Tod geschickt hat, konnte errettet werden. Deshalb kannst du es auch. Ja? Du hast doch keinen Menschen in den Tod geschickt, oder? Ja, vielleicht gibt es Menschen, die ja, bei Frauen, die abgetrieben haben. Menschen in den Tod geschickt. Du kannst errettet werden. Das ist die gesunde Lehre, die erkennt, die Gnade reicht aus. Ja? Kein Mensch ist so schlimm, dass Gott ihn nicht erreichen könnte mit dem Evangelium. Christus kam in die Welt, um Menschen zu erlösen. Aber wer ist denn Christus? Und auch darauf gibt Paulus in Kapitel 3, Vers 16 die Antwort. 3, Vers 16 ist schon mal interessant. 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir sehen hier die gesunde Lehre, sie erbaut den Gläubigen und bringt ihn dazu, mehr und mehr ihn zu lieben, Gott zu lieben. Er wird mehr und mehr, wie schon gesagt, seinen Gott lieben und auch seine Mitgeschwister, denn er hat über sie sich ja auch erbarmt. Dieser Gott, der ins Fleisch gekommen ist, hat sich ja auch über meine Mitgeschwister erbarmt. Er selbst trennt sich von Sünde und will nicht mit ihr leben, der Christ. Warum? Denn er liebt den, der ihn von der Sünde errettet hat und der die Sünde nicht will. Ja? Christus will die Sünde nicht. Die gesunde Lehre hat zum Zentrum, dass Gott in Christus auf die Welt gekommen ist und hat mit seinem hingegebenen Leben die Möglichkeit geschaffen, alle Menschen zu erlösen. nun erlöster Christ, lebe in diesem Leben. Und damit kommen wir eigentlich zum heutigen Text. Es war nur ein Ausflug, was ist denn die gesunde Lehre? Die gesunde Lehre ist in der Praxis umzusetzen. Dabei werden die Knechte erwähnt, die ihrem Herrn vorbildlich dienen. Wenn sie dies nicht tun, dann wird sowohl die Person Gottes als auch die christliche Lehre verlästert. Das heißt, wenn sie sich einfach unanständig als Christen benehmen, dann fällt das auch auf ihren Glauben zurück. Ja? Was ist der? Ein Christ? Wo geht er hin? Ja, da in die christliche Gemeinde und so. Ja, okay. Naja, wie der ist, so sind vielleicht alle anderen auch. Manche meinen ja, dass Christen einfach so dahin sündigen können. Warum? Weil Gott ihnen ja sowieso vergibt, ja? Es gab mal einer, der hat gesagt, ja, das ist ja Gottes Job. Ja, Gottes Job ist zu vergeben. Also, damit Gott seinen Job ausüben kann, können wir da in diese Richtung dann uns auch bewegen. Und das, Geschwister, ist Gotteslästerung, ja? Das ist Gotteslästerung. Manche meinen ja, dass sie durch dieses falsche Gottesbild, das sie dann haben, dass sie dann doch gerettet sind. Nein, sie sind es nicht. Ja? Denn sie hängen nicht der gesunden Lehre an. Auch wird den Knechten hier deutlich gemacht, dass man, auch wenn sie Herren haben, die ihre Glaubensbrüder sind, dass sie diesen doch mit Respekt begegnen soll. Ja. Also, das heißt, man kann nicht sagen, ja, wir sind ja in der Gemeinde so schön zusammen und du mein Chef, ja, und wenn ich dann in der Arbeit bin, ja, also, Glaubensbruder, komm mal, und die anderen sind dann auch da. Das geht so nicht, das geht so nicht, ja, also, wir müssen auch immer sehen, in welch einer Beziehung man jetzt steht und in welch einer Beziehung man dann dort auch steht. Ja? Darauf möchte hier auch der Apostel Paulus oder letztendlich Gott durch den Apostel hinweisen. Wir sollten uns auch mit dem nötigen Respekt begegnen. Weiter wird hier deutlich, diese gesunde Lehre, sie ist göttlich, denn sie kommt von dem Herrn Jesus. Nicht irgendein gut meinender Mensch steht hinter dieser Lehre. Das ist wichtig. Ja? Also es geht hier nicht um irgendwelche psychologischen Gedanken von Menschen, die sich da vielleicht auch Gedanken gemacht haben, wie können wir denn anderen auch helfen. Es ist alles nicht verkehrt, dass man auch mal menschliche Gedanken hört. Aber wovon wir leben, ist das, was Gott sagt, was aus dem Mund Gottes kommt. Ja. Und zwar kommt es von einem, der keine Fehler gemacht hat, der in kein Fettnäpfchen irgendwie getreten ist. Diese Lehre kommt von demjenigen, der uns nicht nur von innen kennt, weil er selbst Mensch geworden ist, sondern auch von außen kennt, der außerhalb der Schöpfung ist, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist diese Welt gemacht hat. Derjenige, der ja unser Herz gemacht hat, unsere Persönlichkeit gemacht hat, der weiß genau, wie wir funktionieren. Christus steht über dieser Welt. Er kennt sie und auch von außen, ja, wie die Versuchung in die Menschen hineinkommen, aber auch von innen, beides. Er sieht, wo unsere Welt und unser eigenes Herz auch krank ist. Und er allein, Gott der Sohn, gibt diese gesunden Worte, die gesunde Lehre. Wisst ihr, Geschwister, wir Menschen brauchen eine Aufrichtung, für unser geistliches Leben das mehr ist wie menschliche Worte. Ich hatte jetzt Geburtstag gehabt und diese Worte, die mir da gegeben worden sind, dass Gott mit mir ist, war wichtig, dass ich weiß, es kam nicht nur vom Jonas, ja, sondern oder vom Herbert, der ja diese Karten schreibt, sondern dass das auch ein Zuspruch Gottes ist. Wir brauchen Trost, Ermutigung, Hilfe von dem Ewigen. Und nicht, sicherlich ist es schön, wenn der Mensch auch den Arm um die Schulter weiß von dem anderen Menschen. Aber letztendlich brauchen wir die Ruhe Gottes in unserem Herzen, die höher ist als alle Vernunft. Darauf sind wir ausgerichtet und das möge Gott uns auch schenken. Ja? Der Anspruch, der Zuspruch, die Aufforderung Gottes und der Trost Gottes, ja? Das benötigen wir. Und das ist in der gesunden Lehre zu finden. Deshalb ist es für uns wichtig, und zwar für uns alle wichtig, dass wir so eng wie möglich, aber auch in der Predigt uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Also ich würde sagen, wenn ihr in Gottesdienste geht, wo dann eine Predigt auf einem Bibelvers selbst beruht, und dann nimmt der Prediger quasi diesen Bibelvers wie ein Sprungbrett, ja, und dann fliegt er irgendwie in seinen Gedanken weit weg und so, ja. Er hat natürlich irgendwo mal einen Bibelvers genannt, aber dann spricht er über verschiedene andere Dinge und irgendwann mal landet er irgendwo, ja. Und das hilft uns nicht wirklich, sondern wir müssen sehen, was steht hier im Text, und das Wort Gottes muss mich ansprechen, muss mir den Trost geben, nicht nur das, was der Prediger mal gesagt hat. Ja. Die Worte des Herrn Jesus sind beständiger als alles andere. Sie überleben diese Welt. Ja. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Und das möchte ich mir für mein eigenes Leben merken und das möchte ich euch einfach auch weiter sagen. Die Worte des Herrn Jesus, die gesunden Worte der Heiligen Schrift machen uns heil. Sie trösten uns in der Not und sie geben uns auch Weisung. Da möchte ich auf einen vierten Gedanken weiterleiten. Die gesunde Lehre ist für Christen normal. Schauen wir uns nochmal den Vers 3 an. Hier wird man vor Menschen gewarnt, die auch eine Botschaft haben. Aber demjenigen, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und sich auch da zu Hause weiß, dem fällt auf, dass diese Lehre nicht dem entspricht, was Christus und was seine Jünger weitergegeben haben. Der gesunde Christ erlebt ein normales Christenleben und ihm fällt es dann auch auf, wenn etwas anders ist und es der Heiligen Schrift widerspricht. Ich bekomme immer wieder auch so Botschaften, so Infos, ja, von verschiedenen Glaubensgeschwistern, die sagen, du kennst du den da, ne? Das ist so komisch, ja, wenn der so predigt, ja, und dann hört man da mal so eine Predigt an, dann merke ich schon, okay, hier hat ein gesundes Schaf eine fremde Stimme gehört. Ja, das war wirklich etwas fremd, das kennen wir nicht. Also wenn Christus im Mittelpunkt ist, wenn die Erlösung im Mittelpunkt ist, dann ist nicht die Heilung im Mittelpunkt und das Wunder im Mittelpunkt. Verstehen wir? Ja, da ist irgendwie, ist es verschoben, ja, wieder zurück zu Christus. Also wer ein gesundes Christenleben führt, sich mit der Bibel beschäftigt, der lernt das auch kennen. Ja, es ist einfach normal. Ja. Eine Lehre, die nicht der Gottesfurcht oder andere Übersetzungen, da heißt es auch dem Glauben gemäß entspricht, wird erkannt. Ja. also nicht, man kann es manchmal nicht sofort mit Worten fassen, aber man hat irgendwie ein ungutes Gefühl, denkt, das ist komisch. Ja? Es gibt also eine Lehre, die dem nicht entspricht, wie sich Christen naturgemäß verhalten sollen. Man kann nicht theoretisch über Gottes Furcht oder dem Glauben gemäß Leben nachdenken. Man kann nicht nur im Verstand dem Glauben gemäß leben. Wenn der Glaube nur im Verstand zu finden ist, wenn er nur in den inneren Überzeugungen, ja, was man sich angeeignet hat, auch zu finden ist, dann sind Dämonen eigentlich auch irgendwie Gläubige. Ihr kennt das sicherlich im Jakobusbrief, da lesen wir Folgendes. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Stimmt. Und dann heißt es, auch die Dämonen glauben und zittern. Ja? Also die Dämonen sind gläubige Wesen. Ja? Willst du, so heißt es weiter in Vers 20, aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Willst du denn das nicht endlich mal erkennen? Also Dämonen sind keine Atheisten. Auf jeden Fall nicht. Sie stehen ja auch der Schöpfung in dieser Weise so gegenüber, dass sie alles auch miterlebt haben. Sie haben gesehen, wie Gott diese Welt gemacht hat. Ja? Sie haben gesehen, wie Adam und Eva sündigten. Sie haben gesehen, wie Gott an dieser Welt gewirkt hat, gehandelt hat. Die Geschichte hat sich vor ihren Augen ja auch abgespielt. Sie erlebten das mit, was wir auch in der Bibel nachlesen können. Also wir müssen es lesen und die haben es gesehen. Die haben es miterlebt. Ja, für sie ist es keine Frage, wie eben, ja, dass Jona im Fisch war oder auch, dass das Wasser geteilt wurde. Sie haben gesehen, wie Christus am Kreuz hing und wie er auferstanden ist und vieles mehr. Welches von uns Glaube verlangt? Ja? Wir haben es ja nicht gesehen, die haben es ja gesehen. Und warum werden nun die Dämonen nicht in die Reihen der Gläubigen eingereiht, obwohl sie das alles bejahen können? Ja, das stimmt. Ja, wir waren ja mit dabei oder unsere Dämonenbrüder haben das ja auch erlebt. Warum werden sie nicht in die Reihe der Gläubigen eingereiht? Weil sie zwar alles richtige Wissen haben, aber nicht danach handeln. Ja? Sie handeln nicht danach. Weil sie zwar alles Wichtige wissen, ja, aber nicht Christus als ihren Erlöser und König annehmen. Vielleicht können sie es auch nicht, aber sie machen es auch nicht. Wie sagt Gott durch Jakobus, dummer Mensch, du törichter Mensch, Glaube, der nur im Kopf sich abspielt und nicht in die Tat umgesetzt wird, unterscheidet sich in keinster Weise von dem Glauben, den auch die Dämonen haben. Okay? Dieser Glaube ist, so sagt Gott durch sein Wort, tot. Also wenn du alles richtig weißt, also du könntest in Religion eine Eins haben. Ja? Alle Fragen nicht beantwortet. Ja? Zusatzfrage, auch noch ein Pluspunkt. Und doch wäre dein Glaube tot. Ja? Wie ein Leib ohne Geist tot ist und verwest, obwohl er alle Glieder noch hat, ja? So ist auch ein Glaube, der nicht uns zur Tat treibt und führt, tot. Gottes Geist treibt seine Kinder an. Es geht also nicht nur darum, was weißt du und was ist deine private Überzeugung, lieber Mensch, sondern inwieweit bestimmt deine Überzeugung dein Leben? Inwieweit bestimmt deine Überzeugung dein Leben, lieber Mensch? Man hört manchmal, Glaube ist Privatsache, das geht niemand was an. Das ist keine Einstellung der Jünger Jesu, die der Herr Jesus als Lichter in diese Welt gestellt hat. So ist es einfach. Die Worte Gottes, die gesunden Worte des Herrn Jesus, müssen praktiziert werden. Und das geht durch die ganze Bibel hindurch. Ja, fünfter Gedanke. Die gesunde Lehre offenbart die falschen Christen. Paulus sagt dem Timotheus ein weiteres: Du, Timotheus, kannst beobachten, wer zu deinen Brüdern gehört und wer nicht. Paulus gibt Merkmale. Und indem er sagt, wenn jemand, und dann zählt er verschiedene Dinge auf, einmal fremde Lehren verbreitet, Vers 3. Ja, die gesunden Worte Christi nicht annimmt, mit ihr nicht in Übereinstimmung ist und praktisch ein unheiliges Leben führt. Ja, Gottesfurcht ist bei ihm in dieser Weise gar nicht zu erkennen. Schau dir genau die Leute an, lieber Timotheus, drei Merkmale, die dich stutzig machen sollen. Falsches verbreiten, richtiges ablehnen und in Sünde leben. Als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, Geschwister, dann fiel mir auf, Martin, kannst du dich denn da herausnehmen bei diesen drei Punkten? Hast du nicht auch schon Falsches weitergegeben? Ja, sicher. Ich habe das Abendmahl zum Beispiel eine Zeit lang so verstanden, dass man hier tatsächlich das Blut von Jesus trinkt. Obwohl es ganz eindeutig ist, dass der Herr Jesus es niemals wirklich, sondern symbolisch gemeint hat. Aber das habe ich mal geglaubt. Und habe es auch weitergesagt. Martin, hast du immer das gute Wort Gottes angenommen? Nein, auch das leider nicht. Es gäbe sicher vor dem Thron Christi so manches zu bekennen, das ich leider nicht angenommen habe, von dem ich jetzt, ja, dieser Weise auch nichts weiter sagen möchte, aber wo es einfach so ist. Ja, Gott kennt es. Und dann das dritte, Martin, lebst du dem Glauben gemäß? Lebst du gottesfürchtig? Und Gott weiß, welch ein Mensch hier vor euch steht. Martin, bist du dann auch ein solcher, vor dem Timotheus warnt? Das ist eine Frage. Ja? Und schauen wir weiter in den Text, Vers 4 bis 5. Da heißt es: So ist der aufgeblasen, versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigung entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine, und jetzt kommt's, verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Wir sehen hier nicht nur, wie Wahrheit und Lüge zusammenprallen, sondern auch das Herz der Bösen. Das sehen wir hier auch, das Herz der Bösen. Wir sind sie, die Falsches lehren und das Gute nicht annehmen. Wie sind sie denn? Sie sind nicht korrigierbar. Und das ist die tiefste Finsternis. Es geht nicht darum, dass sie Falsches lehren, sondern darum, dass sie für das Richtige kein Ohr haben. Wir alle sind irgendwo mal auf einem falschen Weg gewesen und vielleicht sind wir da und dort auch falsch, denn Gottes Geist führt uns ja in alle Wahrheit und auf diesem Weg sind wir noch. Ja? Wir werden erst dann die Wahrheit ganz haben, wenn wir vor dem Herrn Jesus stehen. Dann werden wir sehen, wie er ist und werden uns in seinem Licht sehen. Wissen wir, wo wir überall auch Falsches gedacht und auch gesagt haben. Aber wer hier schon unkorrigierbar ist durch die gesunde Lehre, da bleibt die Finsternis. Das ist tiefste Finsternis. Wer kein Ohr hat für das Richtige. Es geht nicht darum, dass man in Sünde fallen und damit eine kleine Zeit nicht in der Gottesfurcht lebt. Es geht darum, dass solche Menschen nicht umkehren wollen, dass sie darin verharren, ja, und es ihnen wurscht ist. Die gesunden Worte, Vers 3, erreichen ihr krankes Wesen, Vers 4, nicht. Sie sind aufgeblasen oder, wie wir heute sagen, eingebildet. Ich lasse mir doch von niemand etwas vorschreiben. Ich lasse mir doch nicht in mein Leben etwas hineinreden. Ich weiß selbst, wo es lang geht, ja. Schlimm, wenn ein Jünger irgendwann ein Meister sein will. Schlimm ist es, wenn ein Jünger irgendwann mal ein Meister sein will. Christen bleiben, solange sie leben, Jünger oder Schüler. Sicher, sie dürfen immer mehr von Gottes Wort erkennen, aber sie bleiben Schüler. Auch in den Sprüchen der Bibel wird oft betont, dass ein weiser Mensch sich etwas sagen lässt. Nichts ist schlimmer wie ein Herz, das hart ist und sich nichts mehr sagen lassen will. Wie gesagt, nicht einer, der Falsches verbreitet oder böse lebt, ist hoffnungslos anzusehen, sondern derjenige, dessen Herz hart und unbußfertig ist, das nicht mehr fähig ist zur Buße und Umkehr. Mit jeder Schuld kommt der Herr Jesus zurecht, aber mit dem Menschen, der aus Stolz oder beleidigt sein oder Besserwisserei nicht umkehrt, der wird garantiert in die Hölle kommen. Ja? Er muss umkehren, ja? Denn nur durch Christus bekomme ich das Leben. Er hat hier auf dieser Erde keine Möglichkeit der Rettung, wenn er darin verharrt. Im Herzen fängt es an. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Oder Jesus sagt, Jerusalem, so oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. So war's. Wenn deutlich wird, Timotheus, dass diese Menschen, mit denen du so zusammen bist, ein Herz haben, das streitet, das neidisch ist, das Zwietracht zähnt und lästert, dass dieses Herz sich nicht warnen und mahnen lässt, dann, Timotheus, gehe weg von ihnen. Halte dich von diesen Menschen fern. Schau, dass zwischen dir und diesen Leuten genügend Abstand ist, ganz gleich, wie dein Herz missionarisch drauf ist. Ganz gleich. Halte dich fern. Sie haben andere Götter im Mittelpunkt und sind so dem allmächtigen Gott nicht untertan. Sie lassen sich von anderen Stimmen leiten und sind so für die Stimme Gottes absolut taub. Sie nehmen den Glauben her, um sich selbst zu bereichern. Gewinnsüchtige Leute, die nur auf ihren eigenen Nutzen aus sind. Gottesfurcht ist aber auf Gott hin ausgerichtet. Es gibt aber Hunderte, Jahrtausende von Menschen, die den Glauben als Mittel benutzen, um sich dadurch zu bereichern. Sei es durch Geld oder auch durch den Gedanken, in den Himmel zu kommen. Sie halten nur noch an christlichen Verhaltensregeln fest, weil sie nicht in die Hölle kommen wollen. Wenn ihnen der Himmel auch ohne den Glauben an Christus versprochen werden würde, ohne mit Jesus in Beziehung treten zu sollen, dann würden sie auch diesen Weg wählen. Manche bekennen sich heute nicht öffentlich zu ihrem Unglauben, weil sie sich noch einen Gewinn davon erhoffen. Ja, ich bin ja Christ, ja, ich erhoffe mir davon einen Gewinn, dass ich in den Himmel komme. Sie leben aber ihr wahres Leben verstohlen und heimlich. Ja. Sie glauben eigentlich nur um Himmels willen und nicht um Gottes willen. Sehen wir? Glaube nur um Himmels willen und nicht um Gottes willen. Ich komme zum letzten Gedanken. Die gesunde Lehre rückt ins rechte Licht. Was ist aber, wenn unser Herz gläubig und weich ist, wenn wir es noch von Gott formen lassen? Wenn wir noch fähig sind zur Buße, dann kann uns Gottes gesundes Wort helfen, weiter gesund zu werden. Medizin muss Schluck für Schluck eingenommen werden und langsam geschieht Besserung. Wir sind ja nicht unangefochten, ihr nicht und ich nicht. Ja, jeder wird angefochten. Was macht Paulus dem Timotheus deutlich? Gottes Furcht ist schon ein großer Gewinn oder eine große Bereicherung, wenn eines geschieht. Ich muss mich mit dem von Gott gegebenen Umständen zufrieden geben. Sei zufrieden, liebes Herz. Sei zufrieden. Lerne Genügsamkeit. Mache dir bewusst, dass wir nackt auf die Bühne der Welt getreten sind und genauso, ganz genauso, ohne Geld, Häuser, Sparbücher, Aktien oder was sonst noch genannt werden wird. Ohne das alles werden wir auch diese Welt verlassen. Ja? Der irdische Reichtum oder die irdische Armut ist nur ein kleines Intermezzo, ein kleines Zwischenstück in unserem Leben. Das Wirkliche, Eigentliche, das Wesentliche, das, was unsere meiste Zeit in Anspruch nehmen wird, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Unsere eigentliche Existenz, wo wir dann bleiben. Deshalb, liebes Herz, gib dich zufrieden. Sei zufrieden, wenn du Essen und Trinken und Kleidung hast. Sei zufrieden. Das ist kein Vertrösten für die Armen. Ja, dass man sagt, ja, also ihr Armen, seid einfach zufrieden, ja, es wird ja sowieso alles besser, sondern das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit, das geschieht hinter dem Horizont und dort werden wir die meiste Zeit leben. Das gute Wort Gottes zeigt uns auf, das Vermehren von Geld nicht zu den Prioritäten eines Christen gehört. Nicht zu den Prioritäten. Es gibt ja den bekannten Spruch, Geld regiert die Welt. Und was regiert dich? Die weitere Frage. Ja? Jesus. Ja? Schauen wir nochmal die Mahnungen an, die in Vers 9 und 10 stehen. Werden da nicht bedauernswerte Menschen beschrieben? Keine Frage. Es sind Christen auf Abwegen. Es sind Christen, die vom Glauben abirren. Die Ungläubigen irren ja nicht vom Glauben ab, denn sie waren ja nie gläubig gewesen. Die gesunden Worte Gottes wollen hier aufdecken und deutlich machen, der Wunsch, reich zu werden. Es geht nicht um reich sein, ja? Sondern der Wunsch, der dich antreibt, der dein Leben antreibt, reich zu werden, ist nicht von Gott. Der Wunsch, reich zu werden und ihm alles andere unterzuordnen, führt direkt in ein Leben, das dem Untergang geweiht ist. Ja? Und viele vor uns haben dies auch schon erlebt. Deshalb lehrt euren Kindern, Geld verdienen und reich werden ist nicht alles. Überleg mal selbst, warum sollen die Kinder eine gute Arbeit haben? Was vermittelt ihr ihnen? Gute Arbeit ist gut, ja? Studieren ist gut, alles ist gut. Aber was gebt ihr ihnen dann mit? Warum sollen sie eine gute Arbeit haben? Sicherlich, damit sie ihre Gaben gemäß auch einsetzen können. Aber wenn ihr das große Dollarschild über diese Ausbildung hängt, dann ist das verkehrt. Freut euch, wenn eure Kinder viel verdienen. Ja, das ist ja schön. Aber das Leben und wofür man lebt, ist nicht für die Dollarzeichen. Ist für unseren Herrn. Wovon sind wir wirklich abhängig? Gebt euren Kindern dies mit, dass wir nicht vom Geld abhängig werden sollen, sondern von Gott, der durch auch wenigem viel tun kann. Und mancher, der sich auf Geld verlassen hat, wurde sehr, sehr arm. Wir wollen Gott in den Mittelpunkt stellen, vermittle das immer wieder. Geld ist wichtig, natürlich, aber Gott ist derjenige, an dem wir hängen. Sicher ist Geld wichtig, wie auch die Gesundheit, aber es ist nicht die Hauptsache, wie auch die Gesundheit nicht die Hauptsache sein kann. Dieser Bibelabschnitt sollten wir uns merken, will ich mir selbst merken, denn auch ich bin versuchlich, auch in diesem Punkt. Was lerne ich? Wir haben gesehen, dass die gesunde Lehre die Rettung durch Christus im Mittelpunkt hat. Das ist die gesunde Lehre. Daraus entspringt die Liebe zu Gott und unseren Mitgeschwistern. Ich weiß natürlich nicht, bei welchem Punkt du angesprochen wurdest. War es derjenige, dass Christen in der Praxis, in der Herausforderung des Lebens sich als Christen verhalten sollen? Vielleicht ist der ein oder andere hier angesprochen worden. Oder? Sei es Gottes gutes Wort, welches seine Gedanken trägt. Dieses Wort kommt von ihm, deshalb öffne ich mich ihm auch ganz bewusst, dem Wort Gottes. Oder, dass es für einen Christen völlig normal ist, sich nach diesem Wort auszurichten. Wir leben ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Oder bin ich vielleicht ein falscher Christ, der sich immer etwas vorgemacht hat? Wie ist das in meinem eigenen Herzen? Bin ich offen, noch Gottes Wort ja in mein Leben hineinzulassen und mich von ihm korrigieren zu lassen? Oder erkenne ich im Angesicht meines Gottes meine Schwachstellen und mache ich mich auf, sie mit seiner Hilfe anzugehen? Hier wird Geldliebe ausdrücklich genannt, aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Die Gottesfurcht ist ja eine große Bereicherung im Glauben. Was lerne ich daraus? Wenn ich selbst gelernt habe, vor Gott innerlich zu knien, dann werde ich auch besser vor Menschen stehen können. Spurgeon sagt einmal, es gibt keine so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Das heißt, dass ich alles im Angesicht meines Gottes auch sehe, auch mein eigenes Leben. Ich will mich nicht scheuen vor Dingen, die meinen Herrn betrüben und seinen Zorn erregen. Ja, vor denen will ich mich scheuen. Ja, Gott gebe uns dazu auch Gnade, dass wir uns alle davor scheuen und Christus im Blick haben. Amen.